Martin Luther King Senior hat in seinen 84 Lebensjahren mehr als genug Leid und Hass erfahren. Schon in seiner Kindheit wurde er Zeuge von Lynchmorden. Als er sich später als Wähler registrieren wollte, musste er feststellen, dass sich das zuständige Amt im zweiten Stock des Rathauses befand. Aber der Aufzug war mit nur für Weiße gekennzeichnet. Das Treppenhaus war verschlossen und der Aufzug für Schwarze war außer Betrieb. Die meisten Menschen erinnern sich an ihn vor allem wegen seinem Sohn, Martin Luther King Jr., dem Anführer der gewaltlosen Bürgerrechtsbewegung in den USA. 1968 wurde Martin Luther King Jr., durch die Kugel eines Attentäters getötet. Aber damit war das Leid des Vaters nicht vorbei. Während eines Gottesdienstes im Jahr 1974, als seine Frau gerade das Vaterunser spielte, stand ein junger Mann in der Gemeinde auf und eröffnete das Feuer. Mrs. King brach im Kugelhagel zusammen. Ihr Mann sah fassungslos von der Kanzel aus zu. Gegen Ende seines Lebens sprach er über den Weg der Gewaltlosigkeit, den er gewählt hatte. Und er sagte: Es gibt zwei Männer, die ich hassen sollte. Der eine ist weiß, der andere ist schwarz. Beide sitzen wegen Mordes im Gefängnis. Aber ich hasse keinen von ihnen. Dafür ist keine Zeit und kein Grund. Nichts bringt einen Menschen tiefer hinab, als wenn er sich erlaubt, jemanden zu hassen. Aber wie kann ein Mann nicht hassen, wenn seine Frau und sein ältester Sohn ermordet wurden? Ist es nicht natürlich, vielleicht sogar gerecht, Mörder zu hassen? Seine Antwort lautete: Dafür ist keine Zeit. Hass bedeutet, in der Vergangenheit zu leben, sich mit dem zu beschäftigen, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Hass ist das zerstörerischste aller Gefühle. Denn Hass gibt dem Täter einen doppelten Sieg. Einen in der Vergangenheit und einen in der Gegenwart. Dabei ist Hass in der Regel nur das Endstadium. Am Anfang steht die Bitterkeit. Wer den Hass loswerden will, muss die Bitterkeit bekämpfen. Denn echte Heilung beginnt da, wo die Wurzeln ausgerissen werden, nicht nur die sichtbaren Früchte. Und das Werkzeug dafür ist Vergebung. Vergebung heißt nicht, das Vergangene zu beschönigen, sondern sich zu weigern, darin gefangen zu bleiben. Vergebung durchbricht die Kette der Bitterkeit. Das trügerische Verlangen nach Rache. So schwer Vergebung auch ist, der Preis der Unversöhnlichkeit ist deutlich größer. Wir befinden uns in meiner Predigtreihe mit dem Titel Gottes große Versprechen. Bisher haben wir dabei vier große Verheißungen behandelt. Erstens, dir ist vergeben, Gottes Antwort auf Schuld. Zweitens, du bist nie allein, Gottes Antwort auf Angst. Drittens, du hast einen Ausweg, Gottes Antwort auf Versuchung. Und viertens, du hast eine großartige Zukunft, Gottes Antwort auf Versagen. Und heute kommen wir zum fünften Versprechen. Und das lautet, du kannst vergeben. Du kannst vergeben. Dieses Versprechen ist Gottes Antwort auf Bitterkeit. Und dazu lese ich Epheser 4, Vers 25 bis 32. Also Epheser 4, Vers 25 bis 32. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Paulus gibt uns hier die Anweisung, alte Verhaltensmuster abzulegen und neue Wege zu gehen. Wege, die Gott gefallen und dem Miteinander gut tun. Wir sollen nicht mehr lügen, sondern einander die Wahrheit sagen. Wir sollen nicht im Zorn verharren und dem Teufel keinen Raum in unserem Inneren geben. Statt zu stehlen, sollen wir ehrlich und fleißig arbeiten. Das sind alles wichtige und alltagsnahe Anweisungen. Aber um zum Problem der Bitterkeit zu kommen, muss ich erst mal ein bisschen weiter ausholen. Seht euch Vers 29 an. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Wir sollen kein hässliches Wort über unsere Lippen kommen lassen. So steht es in der neuen evangelistischen Übersetzung. Das klingt nicht sehr dramatisch. In anderen Übersetzungen, da ist es allerdings deutlicher. In der Lutherbibel lesen wir, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Und Elberfelder Übersetzung, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Hier wird deutlich, was das griechische Wort bedeutet, nämlich verfault. Ein Begriff, der im Alltag für verdorbenes Fleisch oder für fauligen Fisch verwendet wurde. Paulus war nicht zimperlich in seiner Ausdrucksweise, denn diese Wortwahl, die ist viel deutlicher als nur hässlich. Seine Botschaft ist, unsere Worte können genauso verderblich, schädlich und ungenießbar sein wie stinkender Fisch. Oft sind die Dinge, die wir von uns geben, faul, widerlich und einfach nur ekelhaft. Aber was ist faule Sprache? Ich habe ein paar Beispiele für euch. Keine Angst, keine Zitate, sondern nur Kategorien. Da gäbe es vulgäre oder obszöne Ausdrücke, rassistische oder diskriminierende Bemerkungen, verletzender Humor, boshafte Kommentare, Lästerei, Klatsch, Gerüchte, öffentliches Bloßstellen, lautes, aggressives Reden und auch das berühmte »War doch nur Spaß«, obwohl jeder genau weiß, dass es das nicht war. Das sind Beispiele. Ich glaube, euch fallen noch mehr Sachen ein, weil wir alle sehr gut darin sind, solche Wörter, solche Aussagen zu nutzen. Natürlich muss Sprache auch in ihrem Kontext gesehen werden. Es macht einen Unterschied, mit wem man spricht, keine Frage. Besteht zwischen zwei Menschen Vertrauen und Zuneigung, darf der Umgang auch mal ein bisschen frecher und bissiger sein. Dann ist es kein verletzendes Reden, sondern liebevolles Necken. Das ist ein gegenseitiges Aufziehen, das für Außenstehende vielleicht hart klingt, in Wahrheit aber ein Zeichen von Zuneigung ist. Eine Sympathiebekundung, die absolut liebevoll gemeint ist. Man kennt, schätzt und mag sich. Das darf aber nicht mit echter, verletzender Sprache verwechselt werden. Denn echte, verletzende Sprache, die ist zerstörerisch. Aber warum sind ein paar faule Worte denn so schlimm? Nun, Salomo schreibt in Sprüche 18, Vers 21, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Mit anderen Worten, immer wenn du deinen Mund öffnest, kommt entweder Leben oder Tod heraus. Es gibt kein neutrales Reden. Worte wirken immer. Paulus bezeichnet die Kehle in Römer 3, Vers 13 deshalb als ein offenes Grab. Ein drastisches Bild. Wenn du innerlich leer, bitter oder lieblos bist, wird sich das in deinen Worten spiegeln. Denn deine Sprache verrät deinen inneren Zustand. Epheser 4, Vers 29 zeigt, wie unser Reden sein soll. Wir sollen gute Worte wählen, die aufbauen und nicht zerstören. Und unsere Worte sollen Gnade spenden. Sie sollen Menschen stärken, trösten und ermutigen. Und dazu brauchen wir manchmal jemanden, der uns daran erinnert. Jemanden, der uns sagt, dass wir aufpassen müssen, was wir sagen. Ich habe das schon sehr, sehr oft von der Judith gehört, dass ich aufpassen soll, was ich sage. Und meistens hat sie recht. Aber ich bin da nicht alleine. Der Autor Gordon MacDonald erzählt von einer Reise nach Japan, die er als junger Mann unternahm. Eines Tages schlenderte er mit einem älteren Pastor durch die Straßen von Yokohama. Und dabei machte er eine sarkastische Bemerkung über einen gemeinsamen Freund. Der Pastor blieb stehen, sah Gordon MacDonald an und sagte nur: Ein Mann, der Gott wirklich liebt, würde nicht so über einen Freund sprechen. Ein Mann, der Gott wirklich liebt, würde nicht so über einen Freund sprechen. Und Gordon schreibt, dass sich diese Worte anfühlten, als hätte ihm jemand ein Messer zwischen die Rippen gestoßen. Er war sprachlos. Der Schmerz war so groß, dass er nicht wusste, wie er reagieren sollte. Aber 20 Jahre später sagte er, dass ihm die Erinnerung an diese scharfen Worte sehr oft geholfen hat. Immer dann, wenn er versucht war, jemanden schlecht zu machen. Ganz egal, ob es sich dabei um ein Familienmitglied, einen Kollegen oder einen Fremden handelte. Wir alle haben unsere Ausreden für das, was wir sagen, oder? Ich war müde, ich habe nicht nachgedacht, ich habe es doch nicht so gemeint und so weiter und so fort. So rechtfertigen wir unseren verbalen Durchfall. Kleiner Tipp an dem Rande, einfach mal Klappe halten. Einfach mal Klappe halten. Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, einfach mal Klappe halten. Ne? Aber ganz ehrlich, unsere Ausreden, die sind auch nichts wert. Sie entschuldigen und rechtfertigen gar nichts. Denn Gott sagt ganz klar, keine stinkende Rede. Aber was passiert eigentlich, wenn wir reden wie ein wandelnder Misthaufen? Was ist die Folge unserer verletzenden, gedankenlosen oder bitteren Worte? Paulus gibt darauf in Epheser 4, Vers 30 eine ernste und traurige Antwort. Er schreibt: Betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Wusstest du, dass du den Heiligen Geist, der in dir lebt, betrüben kannst? Dass du ihn nicht nur irritieren oder enttäuschen, sondern wirklich tief traurig machen kannst? Betrüben eben? Paulus schreibt, dass das geht. Betrüben kann man aber nur jemanden, der einem nahe steht. Du kannst einen engen Freund oder einen geliebten Menschen betrüben. Einen Fremden kannst du nicht betrüben. Den kannst du höchstens verärgern. Du kannst ihn vor den Kopf stoßen. Aber nur jemanden, der in deinem Leben einen festen Platz hat, kannst du betrüben. Jemanden, der dir nahe steht. Einen Freund eben. Und genau das ist der Heilige Geist. Ein göttlicher Freund, der in dir lebt. Ein Freund, der dir zugesprochen hat, du gehörst zu mir. Ich bleibe bei dir, ich lasse dich nicht los. Und wenn wir dann mit Worten um uns werfen, die spalten, verletzen oder verachten, dann tut das ihm weh. Nicht nur den Menschen um uns herum, sondern auch dem Heiligen Geist, der in uns ist. Paulus' Warnung ist daher nicht nur praktisch, sie ist tief geistlich. Wir reden oft darüber, wie schwierig zwischenmenschliche Beziehungen sein können, als ob das unser größtes Problem wäre. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Das ist ein großes Problem, wirklich. Und wir tun gut daran, in diesem Bereich zu lernen. Denkt an meine Predigt von letzter Woche. Wir müssen es lernen, uns gegenseitig Wertschätzung entgegenzubringen. Aber dieser Vers erinnert uns daran, dass unsere entscheidende Beziehung die zu Gott ist. Und genau diese Beziehung wird verletzt, wenn wir andere mit Worten niedermachen. Du kannst den Heiligen Geist durch deine unüberlegten Worte zum Weinen bringen. Das sollte uns zu denken geben. Denn uns fällt es manchmal schon gar nicht mehr auf, was wir von uns geben. Also wenn ich sage uns, dann meine ich damit mich und vielleicht auch euch. Uns fällt das oft gar nicht mehr auf. Wir reden über andere, wir spotten, wir urteilen, so als sei das völlig normal. Aber das ist nicht normal. Es darf nicht normal sein. Und es ist auch nicht harmlos. Es betrübt den Geist Gottes. Heißt das, dass wir jetzt nie mehr etwas sagen dürfen, das unangenehm ist oder wehtun könnte? Nein, das bedeutet es nicht. In Epheser 4, Vers 25 haben wir schließlich vorhin gelesen, als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Und Sprüche 27, Vers 6 bringt es noch deutlicher auf den Punkt. Da steht, treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt, doch reichlich die Küsse des Hassers. Mit anderen Worten, manchmal tut die Wahrheit weh. Aber sie kommt aus einem liebevollen Herzen. Ein guter Freund wird dir nicht nach dem Mund reden, wenn er sieht, dass du auf dem falschen Weg bist. Manchmal schlagen Freunde einander, um von Unheil zu bewahren. Ein Arzt muss manchmal schneiden, um zu heilen. Genauso muss ein echter Freund manchmal Dinge sagen, die man nicht hören will. Aber diese Worte sind nötig, auch wenn sie wehtun. Und das ist nicht leicht. Niemand riskiert gerne eine Freundschaft, auch ich nicht. Ich hasse das. Ich finde es schrecklich, Freundschaften zu gefährden und zu verlieren. Aber wahre Liebe ist nicht bequem. Sie ist ehrlich. Und manchmal brauchen wir dieses ehrliche, aufrichtige Reden. Worte, die zwar wehtun, aber in die richtige Richtung weisen. Denn wir wollen helfen und den Heiligen Geist nicht betrüben. Und deshalb sollen wir keine faulen Worte sagen, aber die Wahrheit. Und damit kommen wir endlich zur eigentlichen Ursache. Wir betrüben den Heiligen Geist nämlich nicht nur mit unseren Worten. Wie wir in Epheser 4, Vers 29 gesehen haben, machen wir das auch. Aber wir betrüben ihn auch mit der Einstellung, aus der diese Worte kommen. Mit dem, was in unseren Herzen rumort. Denn letztlich ist unser Reden nur ein Symptom dessen, was in unserem Herzen vor sich geht. Worte und Herz gehören nämlich zusammen. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Was im Herzen ist, kommt aus dem Mund raus. Was auch immer in uns drinnen steckt, wird irgendwann in unseren Worten zum Ausdruck kommen. Oder wie Jesus es in Matthäus 12, Vers 34 sagt, denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. In Epheser 4, Vers 31 schreibt Paulus deshalb, fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede, schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Oder Elberfelder Übersetzung, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Paulus zählt hier 6 Dinge auf. Und jedes einzelne ist wie ein Gift, das die Seele langsam zersetzt. Er nennt Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und Bosheit. Bitterkeit ist dabei oft der Anfang. Bitterkeit ist dieser nagende Schmerz, den wir spüren, wenn uns jemand verletzt oder ungerecht behandelt hat. Diese Bitterkeit, sie frisst sich tief in das Herz hinein. Und wenn wir sie nicht loslassen, dann wird sie mit der Zeit zur Brille, durch die wir alles sehen. Dunkel eingefärbt und verzerrt. Aus der Bitterkeit wächst dann schnell Wut. Ein aufflammendes Gefühl, das sich im Körper bemerkbar macht. Das griechische Wort dafür, das hat mit Schnauben zu tun. Wie ein wütender Stier, der durch die Nase atmet. Wir kennen das Bild, rote Köpfe, qualmende Ohren, aufgeblähte Nasenflügel. Aber Wut ist ein Moment. Zorn dagegen ist ein anhaltender Zustand des Herzens. Manche Menschen tragen ihn wie einen Mantel. Morgens beim Aufstehen, beim Frühstück, auf der Arbeit, zu Hause, abends im Bett. Immer gereizt, nie wirklich zufrieden. Zorn ist wie eine Glut unter der Oberfläche, gefährlich, weil sie jederzeit aufflammen kann. Und wenn der Zorn explodiert, wird's laut. Dann kommt das Geschrei Worte werden gebrüllt statt gebrochen. Der Ton wird zur Waffe, das Haus wird zur Kampfarena. Und oft ist nicht nur der Inhalt verletzend, sondern schon der Lärm an sich. Und jetzt wird es hinterhältig. Lästerung, das meint andere schlecht machen. Direkt oder subtil. Durch unser Reden, durch ironisches Grinsen, durch Andeutungen, die hängen bleiben. Und man kann auch lästern, ohne viel zu sagen. Ein Blick reicht manchmal schon aus. Und das letzte Wort in der Liste beschreibt die Haltung, aus der all das hervorgeht. Bosheit. Sie ist der Wunsch, dem anderen zu schaden, selbst wenn es nur innerlich gedacht ist. Man könnte sagen, Bosheit ist innerlich kultivierter Hass, der nach außen oft unsichtbar bleibt, aber dennoch tief im Menschen drinnen steckt. Ein Mensch, der von Bosheit erfüllt ist, findet mit niemandem echten Frieden, auch nicht mit sich selbst. Und das Tragische ist, das Ganze, das ist wie so eine Spirale. Bitterkeit wird zu Wut, Wut wird zu Zorn, Zorn wird zu Geschrei, Geschrei zur Lästerung und dahinter steht die Bosheit. Es fängt leise an, aber es endet laut und zerstörerisch. Und deshalb der wichtige Rat: Warte nicht zu lange. Reiß die Wurzel raus, solange sie noch klein ist. So wie es in Epheser 4, Vers 26 und 27 steht. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Klärt, was zu klären ist, so schnell wie möglich. Bekämpfe die Bitterkeit, sonst überwuchert sie dein ganzes Herz. In Sprüche 4, Vers 23 schreibt Salomo daher: Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Behüte dein Herz, das gilt für alle möglichen Zusammenhänge, aber es gilt eben auch hier. Behüte dein Herz vor Bitterkeit. Paulus ruft uns dazu auf, diese Dinge kompromisslos abzulegen. Keine Wurzel der Bitterkeit, keine auflodernde Wut. Kein anhaltender Zorn, kein lautes Geschrei, keine giftige Lästerung, kein boshafter Hass. Denn all das, sagt Paulus, betrübt den Heiligen Geist. Das ist die Trauer eines Gottes, der in uns lebt und sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir in Freiheit, Liebe und Einheit leben. Aber was können wir tun? Wir kennen die Ursache und die Folgen. Wir können das Problem lösen. Die Frage ist nur, wie? Wie soll das gehen? Wo gibt es die Heilung? Paulus erklärt, dass wir unsere verdorbene Einstellung durch etwas Besseres ersetzen müssen. Denn nachdem er uns auffordert, alles Bittere, Wütende und Zerstörerische loszulassen, sagt er uns, was wir stattdessen tun sollen. In Epheser 4, Vers 32 schreibt er: Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Das ist der Weg raus. Nicht nur hör auf, eklig zu sein, sondern fang an, gütig zu sein. Nicht nur sag nichts Böses, sondern sei gnädig. Das Wort umgänglich heißt wörtlich freundlich, liebevoll oder gütig. Es beschreibt eine sanfte Stärke, jemanden, der ruhig bleibt, selbst wenn er provoziert wird. Jemand, der nicht sofort zurückschießt, sondern sanft reagiert, wo andere hart sind. Dieses Verhalten, das ist wie Öl im Getriebe des Alltags. Es macht das Zusammenleben geschmeidig. Hilfsbereit hingegen bedeutet, ich kümmere mich um dich, ich lasse dich nicht außen vor. Es ist die Entscheidung, den anderen zu sehen und ihm beizustehen, auch wenn er nervt, auch wenn er es nicht verdient, auch wenn es mich etwas kostet. Das ist hilfsbereit. Und dann bringt Paulus den größten Gamechanger ins Spiel: Vergebung. Aber wie und warum können wir vergeben? Paulus schreibt, vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Vergebung ist keine Frage des Gefühls, sondern eine Entscheidung. Und der Maßstab ist nicht, ob der andere es verdient, sondern was Gott dir vergeben hat. Vergebung beginnt nämlich bei Gott, fließt zu uns und soll durch uns zu anderen weiterfließen. Wir sollen so vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Gnade kommt an und geht weiter. Was Gott für dich getan hat, sollst du für andere tun. Du wurdest freigesprochen, also sollst du auch andere freisprechen. Du wurdest geliebt, obwohl du es nicht verdient hast. Also sollst du auch andere lieben, obwohl die es nicht verdienen. Du wurdest angenommen, obwohl du schuldig warst. Also nimm du auch andere an, obwohl die alle ihre Macken haben. Gott hat sich um unsere Sünden gekümmert. Er hat sie so weit entfernt wie den Osten vom Westen. Er hat sie in die Tiefen des Meeres versenkt. Er denkt nicht mehr daran. Er hat sie ausgelöscht, vergeben und erlassen. Und das Krasse ist, sogar vergessen. Das ist Gnade. Und zwar keine billige Gnade. Sie hat ihn das Blut seines Sohnes gekostet. Deshalb steht in Epheser 1, Vers 7, durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das ist es, was du empfangen hast. Wenn du Christ bist, dann hat er dich freigekauft. Er hat dir alles vergeben. Alles. Wirklich alles. Und jetzt stellt sich die Frage, kannst du anderen dann nicht auch vergeben? Selbst wenn sie dich tief verletzt haben? Überleg, wie viel Gott dir vergeben hat und was andere dir im Vergleich dazu weniges angetan haben. Die Botschaft ist einfach und klar. Geh und tu für andere, was Jesus für dich getan hat. Das ist nicht immer leicht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es kostet Überwindung, Stolz und vielleicht auch Tränen. Aber es ist der einzige Weg, um nicht bitter zu bleiben. Es ist der einzige Weg, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, sondern zu erfreuen. Und es ist der einzige Weg, um frei zu werden. Denn Vergebung ist die Heilung für unsere Verbitterung. Aber ist es wirklich möglich? Und noch wichtiger, woher sollen wir die Kraft bekommen? In der Dezemberausgabe von Stimme der Märtyrer im Jahr 1998 erzählte Richard Wurmbrand die Geschichte eines Mannes namens Dimitri. Dieser saß im kommunistischen Rumänien im Gefängnis. Dort wurde er mit einem Hammer so brutal geschlagen, dass er querschnittsgelähmt wurde und sich praktisch nicht mehr bewegen konnte. Die anderen Gefangenen versuchten, sich um ihn zu kümmern, so gut es ging. Aber sie hatten keinen Zugang zu fließendem Wasser, es gab keine medizinische Hilfe, keine Erleichterung. Sie mussten den ganzen Tag arbeiten, während Dimitri in seiner Zelle lag, in seinem eigenen Schmutz, voller Schmerzen und allein, Tag für Tag. Irgendwann wurde er entlassen und Dimitri kehrte zu seiner Familie zurück. Eines Tages klopfte es an seiner Tür. Es war einer der Wärter, der Mann, der ihn damals verprügelt und gelähmt hatte. Er sagte, Herr, glauben Sie nicht, dass ich gekommen bin, um Sie um Vergebung zu bitten. Für das, was ich getan habe, gibt es keine Vergebung, weder auf Erden noch im Himmel. Sie sind nicht der Einzige, den ich so gequält habe. Sie können mir nicht vergeben. Niemand kann mir vergeben, nicht einmal Gott. Meine Verbrechen sind zu groß. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass mir das, was ich getan habe, leid tut. Jetzt gehe ich und werde mich erhängen. Das ist alles. Er drehte sich um und wollte gehen. Dimitri, der gelähmt im Bett lag, rief ihm nach. Herr, in all den Jahren habe ich mich nie so sehr danach gesehnt, meine Arme bewegen zu können wie jetzt. Ich würde sie gerne nach Ihnen ausstrecken und Sie umarmen. Seit Jahren bete ich jeden Tag für Sie. Ich liebe Sie von ganzem Herzen. Ihnen ist vergeben. So sieht's aus, wenn wir für andere tun, was Jesus für uns getan hat. Aber vielleicht sagst du jetzt, ich kann das nicht. Wahrscheinlich sagst du, ich kann das nicht. Du weißt nicht, was sie mir angetan haben. Stimmt, das weiß ich nicht. Und es stimmt auch, du kannst das nicht. Aber was wäre, wenn Gott dich so behandeln würde, wie du andere behandelst? Was wäre, wenn Gott genauso unfreundlich, nachtragend und gnadenlos wäre wie du? Wenn er all deine Fehler notiert hätte, wenn er sagen würde, ich tue dir an, was du mir angetan hast. Ganz ehrlich, du würdest nicht einmal in die Nähe des Himmels kommen. Keine Chance. Vergebung ist nicht leicht. Absolut nicht. Vor allem dann, wenn wir verletzt wurden. Durch Worte, Taten oder Schweigen. Vielleicht kennst du das. Jemand hat dich enttäuscht, hintergangen oder im Stich gelassen. In solchen Situationen fühlt es sich nicht fair an, zu vergeben. Deshalb nochmal die Frage, wie ist das möglich? Woher bekommen wir die Kraft dafür? Und die Antwort dazu finden wir in 1. Johannes 4, Vers 19, wo Johannes schreibt, doch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe zu uns ermöglicht es uns, andere zu lieben. Und dass er uns vergeben hat, ermöglicht es uns, anderen zu vergeben. Wenn wir unsere Beziehung zu Jesus ins Reine bringen, dann wird das andere leichter. Wie bereits gesagt, beginnt Vergebung bei Gott, fließt zu uns und soll durch uns zu anderen weiterfließen. Aber sie soll es nicht nur, sie kann es auch, wenn wir es auch wollen. Denn er gibt uns die Kraft dazu. Und deshalb stelle ich dir die Frage, wie sehr möchtest du wie Jesus sein? Wenn du wissen willst, was wahre Liebe ist, dann geh nach Golgatha. Sieh auf das Kreuz. Sieh den Mann an, der dort am mittleren Kreuz hängt. Schau dir genau an, was er getan hat. Und dann geh und tu für andere, was Gott für dich getan hat. Denn Jesus war ein vergebender Mann. Wer erlebt hat, was Vergebung bewirkt, kann sie weitergeben. Jesus hat uns vergeben, deshalb können wir anderen vergeben. Das heißt nicht, das Geschehene gut zu heißen. Das heißt, loszulassen. Nicht mehr ständig daran denken, wie sehr wir im Recht sind, sondern davon frei werden. Frei von Bitterkeit. Weil Jesus uns vergeben hat, können wir anderen vergeben. Anders geht das nicht. Und deshalb vertraue auf den Heiligen Geist. Was auch immer Gott dir heute sagt, tu es. Hör auf den Heiligen Geist, mit deinen bitteren Gedanken, deinen scharfen Worten und deiner inneren Härte zum Weinen zu bringen. Ruf Gott um Hilfe an. Und denk dran, du kannst vergeben, weil dir vergeben wurde. Paulus macht deutlich, Bitterkeit, Zorn und Bosheit zerstören unsere Beziehungen und sie betrüben den Heiligen Geist und unser Reden zeigt dabei, was in uns vorgeht. Und die Antwort auf all das ist Vergebung. Das ist schwierig, aber Gott lässt uns damit nicht allein. Wir können nämlich vergeben, weil er uns vergeben hat. Es ist nicht immer leicht. Aber es ist möglich. Und wenn du ein Problem damit hast, womit du definitiv nicht alleine bist, wenn du ein Problem damit hast, dann wende dich an Jesus. Sprich mit ihm und sprich mit ihm über all das, was er dir vergeben hat. Vergebung ist der Weg aus der Bitterkeit. Sie führt zu einem reinen Herzen, heilvollen Worten, gesunden Beziehungen und zu einem Leben, das den Heiligen Geist erfreut. Epheser 4, Vers 32 bringt es halt einfach auf den Punkt. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist der Maßstab, aber das ist auch unser Trost. Wir vergeben, weil uns vergeben wurde. Wir reden Gutes, weil Gott Gutes über uns ausgesprochen hat. Wir lassen los, weil Jesus uns hält. Also, lass deine Worte nicht mehr faul, sondern heilsam sein. Werde frei von Bitterkeit und lebe das große Versprechen Gottes. Du kannst vergeben, weil dir vergeben wurde. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir nicht alleine sind. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Und ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt hast, damit wir Vergebung bekommen können. Ich danke dir aber auch dafür, dass du uns deinen Geist gesandt hast, um uns zu helfen. Denn wir brauchen Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Anderen zu vergeben ist sehr schwer. Anderen zu vergeben ist aus unserer Kraft heraus unmöglich. Und so bitte ich dich darum, dass du in uns wirkst, dass du durch deinen Geist in uns arbeitest und uns die Kraft schenkst, unseren Mitmenschen zu vergeben. Den Hass, die Wut, den Zorn, die Bosheit, die Bitterkeit, all das aus uns rauszubekommen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, gute Worte übereinander und miteinander zu reden. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, die Beziehungen, die wir haben, sowohl die Beziehung zu den Menschen als auch die Beziehung zu dir, in Ordnung zu bringen und all das, was zwischen uns steht, aus dem Weg zu räumen. Ich danke dir dafür, dass du alles getan hast, was dafür nötig ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, deinen Plan in unserem Leben umzusetzen. Segne du uns bitte. Amen.